Und dann habe ich ganz platt damals gesagt, du, wenn du willst, mach mit. Ich kann dich zwar nicht bezahlen, aber wenn wir beide feste genug in die Mühle treten, dann reicht es vielleicht für uns beide. Ich komme auch wirklich aus einer Arbeiterfamilie und ich habe auch das so vorgelebt bekommen, der Mann arbeitet und die Frau hält den Rücken frei. Und wenn sie es schafft, irgendwie aus ihrer Organisiertheit und so, dann geht sie dann bitte aber auch zusätzlich noch arbeiten. Und wo ist eigentlich egal, Hauptsache es kommt noch ein bisschen was rein.
Bevor es losgeht, eine kleine Info. Ich hatte leider ein bisschen Probleme bei der Aufnahme. Alishas Stimme ist schön, klar und deutlich und meine hakt manchmal. Bei der Bearbeitung konnte ich es leider nicht mehr fixen und ja, es ist wie es ist, aber das Wichtigste ist ja, was meine Gästin erzählt. Und da wir jetzt schon mal dabei sind, heute, wo diese Podcast-Episode kommt, ist der Elternzeit-Chancen-Club noch bis heute Abend 22 Uhr geöffnet. Du kannst also noch dazukommen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt starten wir mit einem wunderbaren Interview mit Alisha Felke von mom.career. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute eine Mama für euch, die ja vielleicht der eine oder andere schon aus der Instagram-Welt kennt. Das ist die Alisha Felke. Sie ist die Inhaberin von MomCareer. Zusammen mit Julia führen die beiden ein besonderes Unternehmen, worüber wir jetzt gleich sprechen. Und du, liebe Hörerin, du erfährst jetzt gleich erstmal, wer Alisha ist, wie sie in die Selbstständigkeit kam und was MomCareer ist und wie MomCareer dir bei dem Wiederanstieg helfen kann. Herzlich willkommen, liebe Alisha, schön, dass du da bist und stell dich doch nochmal kurz in deinen eigenen Worten vor.
Hallo, ich bin Alisha Felke, ich bin 30 Jahre, ich komme aus Neuss, das ist im Rheinland und ja, ich komme beruflich aus der Psychologie, ich habe Psychologie studiert und habe aber selber gar keinen geraden Karriereweg, würde ich mal sagen. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und es hat mich während meines Studiums dann erstmal so in den Großkonzernen verschlagen. Und da habe ich bei einem Amerikaner gearbeitet und habe das auch super gerne gemacht, Personal-Marketing-Geschichten. Und kam dann aber an den Punkt, wo viele in ihrer Karriere reinkommen, gerade wenn es nicht so nach Plan läuft, dass man sich fragt, so, was mache ich hier eigentlich und ist das, was ich hier tue, eigentlich diese ganze Mühe und Zeit wert? Ja, bin ich hier richtig? Und das konnte ich für mich zu dem Zeitpunkt nicht mit Ja beantworten. Mir gefiel diese Arbeitswelt nicht, in der ich gesehen habe, wie viele Leute Positionen ausführen, in denen sie gar nicht gut sind, die sie gar nicht glücklich machen. Und wie viele Menschen auch wirklich krank werden durch die Arbeit und das nur so absitzen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also ich habe irgendwie nicht Psychologie studiert, um jetzt Leuten dabei zuzugucken, wie sie unglücklich sind und das ja, für Geld Dinge tun, die gar nicht zu ihnen passen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dann nochmal rauszugehen aus der Karriere und nochmal Dinge vom Studium auch zu Ende zu bringen, die irgendwie in den Vollzeitjob gar nicht mehr reingepasst haben. Und dann, tata, war ich raus und stellte fest, ich bin schwanger. Das war, ja, ist so finanziell nicht der empfehlenswerte Weg, würde ich mal sagen. Ja, erstmal große Überraschung. Privat war das Gott sei Dank überhaupt kein Problem. Ich war mit meinem heutigen Mann schon, wir waren schon Jahre zusammen. Also es war an sich eine gute Situation. Beruflich war es halt gerade ein bisschen Käse. Und ja, wie ich so bin, habe ich das aber relativ schnell die Chance darin entdeckt und habe einfach die Schwangerschaft über Dinge ausprobiert, die Sachen fürs Studium noch beendet. Und bin dann glücklicherweise bei einem Coach in Köln mit eingestiegen für die Zeit. Und der ist so mein Mentor geworden. Der kommt auch aus der Psychologie und ja, macht vor allen Dingen Beratung nach Burnout. Also wie geht es danach weiter? Und auch für Studenten und Schüler, die noch gar nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Und ich fand beide Ansatzpunkte irgendwie total spannend. Und finde einfach den Beruf in unserer Gesundheit einen total spannenden Aspekt. Ja, und das fand ich dann, da habe ich gemerkt, das ist genau der Bereich, in den ich rein möchte. Wusste aber noch überhaupt nicht, wie. Und das durfte ich dann durch meinen ersten Sohn einfach lernen, weil in der Zeit dann, als er so klein war, war ich natürlich mit ganz, ganz vielen Müttern zusammen und habe gemerkt, wie viele in dieser Elternzeit oder auch wenn die Kinder gerade ein bisschen älter sind, mit dem Thema Job nochmal total hadern und was das für ein Riesenthema wird. Und deswegen kam mir damals die Idee, Mom Career zu eröffnen und mein Know-how aus den verschiedenen Bereichen, die ich vorher gesehen habe, zu verbinden, um Mütter in genau dieser Lebensphase zu unterstützen, die für sie richtige Entscheidung zu treffen.
Mhm. Welche Mütter kommen da zu dir? Also kannst du das so beschreiben, die meisten hadern mit ihrem Job oder bringen die noch was anderes mit?
Es ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Es sind, besonders seit wir auch die Möglichkeit haben, dass das Coaching bei uns übers Arbeitsamt finanziert wird, ist die Bandbreite noch mal viel, viel größer geworden, muss ich sagen. Aber so, es gibt eigentlich so drei Typen. Es gibt die Mama, die einfach noch nie rausgefunden hat, wo sie eigentlich hin möchte. Sie hat halt dann irgendwas studiert oder irgendeine Ausbildung gemacht, hat sich so ein bisschen durch die Arbeitswelt tragen lassen und das alles so ja, ganz okay gefunden und ist dann an dem Punkt zu sagen, nee, also wenn ich jetzt meine Kinder schon fremd betreuen lasse und mir diesen Stress mit Arbeit und Familie antue, dann muss da mehr bei rumkommen als Geld. Und die wollen dann einfach rausfinden, was würde denn zu mir passen, wo will ich hin? Dann gibt es die vorher eigentlich total happy waren und dann sich auch ehrlicherweise total sicher gefühlt haben in ihrem Job und dachten, oh, ich komme dann halt wieder und dann geht es einfach weiter. Und dann wollen sie wiederkommen und es geht gar nichts weiter, weil auf einmal der Job nicht mehr da ist. Sie kriegen irgendwie entweder einen Aufhebungsvertrag oder werden an den Empfang verbannt, kriegen nur noch blöde Projekte oder mit Absicht so schlechte Arbeitsbedingungen und Zeiten, dass sie es einfach nicht vereinbaren können. Die Moms kommen dann schwer enttäuscht zu uns und da müssen wir dann auch häufig erstmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten und genau finden dann was Neues. Und es gibt auch die Moms, die sagen, so, vorher war okay, aber jetzt soll es noch viel besser werden. Ich möchte diesen Bruch, diese Pause als Karriere-Kickstart nochmal nutzen und jetzt den nächsten Schritt gehen und wünschen sich dabei einfach ein bisschen Klarheit, Unterstützung, Tipps einfach auch im Bewerbungsprozess.
Ja, ich bin mir sicher, dass das jetzt Hörerinnen total interessiert, weil ja hier viele sind, die ja eher Richtung Selbstständigkeit gehen, aber auch weil es mit der Anstellung einfach überhaupt nicht funktioniert. Auch wenn, also LinkedIn ist ja eigentlich voll mit unbezahlte Care-Arbeit und mehr Wertschätzung und so. Ich habe aber das Gefühl, die Arbeitgeber, also immer noch in Zeiten des Personalmangels, sind Stand 2010.
Ja. Also ich sag mal, wir haben natürlich einen Bias drin. Also ne, ich sehe ja nicht den Arbeitsmarkt, sondern zu mir kommen oder zu uns kommen ja die, wo es nicht rund läuft. Ja, deswegen habe ich, wenn ich jetzt aus dieser Gruppe gucke, schon auch das Gefühl, dass es noch die überwiegende Mehrheit ist. Ich rede aber auch mit sehr vielen, wo es besser läuft. Und vor allen Dingen sehe ich in dieser Bewerbungswelt dass sich ganz, ganz viel tut und dass sich die Arbeitgeber, um Talente zu bekommen, auch mehr einfallen lassen müssen und das auch passiert. Also es gibt mittlerweile ja eigene Jobbörsen für familienfreundliche Arbeitgeber. Es gibt diverse Siegel, die nicht alle unbedingt, da sollte man sich nicht von blenden lassen, sag ich mal so.
Fließt auch eine Menge Geld, sagen wir mal so.
Ja, richtig, genau. Also da auf jeden Fall sich kritisch noch ein eigenes Bild machen. Also wir sehen schon in vielen Bereichen, muss was passieren. Also gerade da, wo der Arbeitnehmermangel auch schon richtig reinhaut. Gerade im Bereich Verwaltung passiert gerade ein bisschen was. Aber ja, es gibt leider immer noch diese Dinosaurier-Arbeitgeber, wo wir alle denken, 2024 kann das doch gar nicht mehr sein. Und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dann ist in diesen Bereichen der Schmerz noch nicht groß genug, wird sich aber in den nächsten Jahren einstellen. Also ich sehe da rosigere Zeiten für Anstellungsverhältnisse von Müttern auf uns zukommen. Es ist aber auch jetzt schon viel in Bewegung und du hast es eben schon angesprochen, für viele ist zumindest in dieser Lebensphase, die Selbstständigkeit auch einfach eine total attraktive Option. Und auch das darf in unserem Coaching das Ergebnis sein. Also wir schauen ja mit den Frauen völlig unbefangen davon, was habt ihr vorher gemacht, in welcher Branche bist du gerade, wirklich auf die Person selbst. Wo liegen die Stärken, wo liegen die Interessen, wie ist das Leben, was muss der Job erfüllen? Und dann finden wir den besten Job, der das alles abdeckt. Und bei manchen ist das die Anstellung, bei manchen ist das der öffentliche Dienst, bei manchen ist es die Wirtschaft, bei manchen ist es ein Start-up, bei manchen der Kleinunternehmer um die Ecke. Und bei vielen ist das auch wirklich die Selbstständigkeit. Ja. Ich sehe es ja bei mir selber auch. Also ich bin selbstständig und mein Mann im Schichtdienst. Diesen Schichtdienst könnten wir gar nicht abdecken, wenn ich meine Arbeitszeiten nicht völlig frei bestimmen könnte.
Genau, da sagst du schon was Schönes. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, wie du mit den Mamas arbeitest. Aber du hast jetzt auch deine eigene Vereinbarkeit angesprochen. Ich habe dich ja ein bisschen auf Instagram verfolgt und habe jetzt gesehen, du hast ja das zweite Kind bekommen. Was heißt jetzt? Das ist auch schon groß.
Ist gerade eins geworden.
Ja, das ist kein Baby mehr. War ja euer Plan, dass ihr beide Teilzeit arbeitet oder ist euer Plan? Und dann hast du deine Follower so begleitet auf Instagram über eure Elternzeitreise. Das war auch sehr spannend, da ist ja in Spanien. Aber ja gut, es ist real life. Und dann halt, wie ihr das macht, dieser Shift zu dein Mann übernimmt jetzt das Kind, dass das auch mit dir macht. Wie seid ihr da jetzt so aufgestellt? Also ich glaube, Vereinbarkeit ist so dynamisch, dass man immer wieder nachjustieren muss, ne?
Total. Also so auch, wie wir die Elternzeit vom zweiten jetzt gestaltet haben, mussten wir uns ständig wieder neu finden. Also es war ganz, ganz toll und hat uns unglaublich viel gebracht als Familie, aber alleine emotional war dieses Jahr dadurch ehrlicherweise sehr anstrengend. Also dieses erste halbe Jahr war ich komplett zu Hause und habe wirklich Babyblase genossen. Und dann, wie du sagst, waren wir 2-3 Monate mit dem Bulli unterwegs. Da hatten wir dann quasi beide Elternzeit. Und als wir wieder kamen, hat mein Mann übernommen. Der war dann komplett zu Hause und ich habe so viel dazu wieder gearbeitet, wie es ging. Also nicht auf Biegen und Brechen, aber so zwischen 20 und 30 Stunden, größtenteils von zu Hause, damit ich immer irgendwie stillen konnte und so. Wir haben uns da wirklich so ein Cherry-Picking-Paket draus gemacht, so das Beste irgendwie rausgeholt. Und genau, dann seit Januar arbeiten wir beide ungefähr 30 Stunden die Woche und haben noch gar keine Betreuung für den Kleinen. Der geht erst im August zur Tagesmutter, das wollten wir auch so. Dann ist der anderthalb. Genau, und deswegen wechseln wir uns gerade komplett ab. Der Große hat halt seinen Kindergarten und ja, also jeder von uns hat irgendwie entweder gerade das Kind oder die Kinder oder arbeitet. Viel andere Zeit gibt es ehrlicherweise nicht. Deswegen haben wir uns jetzt gerade noch eine Au-pair quasi dazu geholt, die zwar nicht bei uns lebt, aber die uns ein bisschen im Alltag unterstützt. Genau, also es ist nicht mal eben erzählt, weil es, wie du sagst, so dynamisch ist. Es ist quasi jeder Monat dieses Jahres lief anders. Alles hatte seine Vor- und Nachteile, seine Höhen und Tiefen. Aber es hat uns als Paar, kann ich sagen, viel, viel stärker und viel mehr zum Team gemacht. Und als Eltern wirklich auch gleichwertiger.
Das ist eine schöne Beschreibung.
Ja.
Selbstständigkeit, wo so die ersten Schritte sind. Kennst du diese Mindset-Themen wie, ja, brauchst du überhaupt jemand? Bin ich gut genug? Willst du da mal so ein bisschen drauf eingehen? Machst das jetzt Jahre, ne?
Ich hatte natürlich keine Ahnung. Also ich habe so während der Schwangerschaft und ganz am Anfang der Elternzeit so freiberuflich ein bisschen was gemacht, Sprachunterricht oder dann habe ich mal eine Zeit lang Traureden gehalten. Also ich habe immer sowas nebenbei gemacht, das heißt so ein bisschen die Basics von wegen Gewerbeanmeldung und Steuerkram, die kannte ich daher tatsächlich schon so ein bisschen. Bin aber auch ein Herzblut-Autodidakt, also es schreckt mich einfach nicht, mich in Sachen reinzuarbeiten. Und mich dann mal 2-3 Nächte hinzusetzen und eine WordPress-Seite irgendwie zu bauen, auch wenn ich davon keine Ahnung hatte. Also
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt, um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000K im Monat sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten 3 Monate erreicht? Und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann, quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA. Und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in meinen Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu dem Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote. Werbung Ende.
Ja, das habe ich einfach so nach und nach mich reingehangen. Die Gedanken, also ich habe ein paar klassische Fehler, glaube ich, am Anfang gemacht. Ich habe Menschen nach ihrer Meinung zu meinem selbstständigen Angebot gefragt, die von Selbstständigkeit überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist wirklich was, da würde ich jedem vom abraten, auch so dieses, braucht man das? Das kann wirklich nur der Wunschkunde beantworten, diese Frage. Menschen, die nicht in der Situation sind, denken immer mit ihrem eigenen Portemonnaie und sagen, nee. Oder sie wollen dir ein gutes Gefühl geben und sagen, ja klar, aber ja, da kriegt man einfach keine ehrliche Meinung. Wenn man über Preise spricht, sind gerade Menschen, die selber nicht selbstständig sind und auch keinen im Bekanntenkreis haben, gehen da mit völlig falscher Denkweise ran. Und das darf man denen auch nicht verübeln. Das muss man ja auch erstmal verstehen, dass wenn man irgendwie 100 Euro verdient, dass davon am Ende bei weitem nicht die 100 Euro im eigenen Portemonnaie landen und wie man kalkulieren muss. Davon darf man sich dann einfach auch nicht verunsichern lassen. Habe ich aber am Anfang sehr getan. Und auch so dieses, bin ich dafür gut genug? Für manche war das irgendwie total klar, weil Psychologiestudium, dann Coaching-Ausbildung gemacht, noch in der Elternzeit auch und ja auch eine Weile bei einem anderen Coach mitgelaufen und mir viel angeeignet. Aber man selber hat immer das Gefühl, man braucht noch einen Schein und man braucht das irgendwie nochmal bestätigt von irgendwem. Also das hat schon auch eine Weile gedauert. Und deswegen war ich bei den ersten Kundinnen sowas von viel zu günstig. Also wenn ich heute darüber nachdenke, was ich damals an Geld genommen habe, das hätte mir damals direkt klar sein müssen, dass man davon dann nicht leben kann. Es hat aber eine Weile gedauert, bis ich wirklich mich getraut habe, die Preise zu steigern.
Willst du das teilen, den Preis?
Sonst ja, ich das kann ich machen. Ich glaube,
damit wir mal ein Gefühl bekommen, was eine zu günstige Coachingstunde ist.
Ja, ich habe das gar nicht auf Stunden ehrlicherweise ausgerechnet, weil das wollte ich wahrscheinlich selber nicht hören. Ich hab schon immer in Paketen gearbeitet, weil mir immer wichtig ist, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, auch zum Ergebnis kommen. So, damit nehme ich mir den Druck raus. Und den Klientinnen auch den Druck raus, da auf die Uhr zu gucken oder die Angst, dass es irgendwie unermesslich teuer wird irgendwann. Das heißt, ich habe schon immer vereinbart, so, wir kommen zusammen zum Ziel und das ist mein Preis dafür. Und konnte ja auch ehrlicherweise selber gar nicht abschätzen, wie viele Termine braucht es dann und so. Es ist auch vom Klient zu Klient total unterschiedlich. Die Paketstruktur haben wir bis heute aber. Und ich habe damals die ersten Kunden, habe ich glaube ich für 650 Euro gemacht. Und das waren dann, weil ich ja auch noch mich reinarbeiten musste, viel mehr Termine, als es dafür das Geld hätte sein dürfen. Ja. Heute liegt das Profiling bei 1.300 € mit Steuern. Das war natürlich damals netto, also quasi beim doppelten Preis. Und wir sind durch die ganzen Strukturen einfach viel effizienter.
Also ich kenne das selber, dass es dann immer leichter ist, rauszugehen mit einem für sich Preis, wo man sagt, okay, wenn ich dann einen Fehler mache oder was auch immer, das ist dann okay. Und dann ist echt ein Mindset-Thema am Ende eigentlich.
Genau, so habe ich das auch empfunden. Also ich hatte bei den ersten dadurch einfach gar keinen Leistungsdruck, sondern wusste, für mich, ich bin günstig und genau wie du sagst, wenn dann was schief geht, dann geht halt was schief. Ich saß damals auch noch im Coworking Center und ja, dann fing natürlich mal mitten im Coaching-Termin nebenan im Büro einer an zu saugen. Oder dann, keine Ahnung, macht da ein anderes Startup irgendwie Party. Also, wenn die Person da schon einen vernünftigen Coaching-Satz pro Stunde, glaube ich, bezahlt hätte, wäre ich im Erdboden versunken. Ja. Sage auch dazu, wir sind auch heute noch pro Stunde bewusst relativ günstig, weil wir natürlich wissen, dass die Mütter aus der Elternzeit kommen und dass man da nicht unbedingt gerade den Punkt in seinem Leben hat, wo man mit Geld um sich werfen kann. Aber genau, mittlerweile sind wir auf einem Niveau, wo wir dann auch davon leben können. Ja. Damals hat natürlich das auch ein bisschen abgefedert, wollte ich noch dazu sagen. Ich habe früh gesehen, dass es für Gründerinnen gute Angebote gibt, so Förderangebote von Kommunen, Städten und so. Und habe da einfach viel in Anspruch genommen und mich für Förderpreise beworben und so. Und das hat es mir dann auch ein bisschen erlaubt, die ersten Schritte zu günstig zu machen und mich ein bisschen auszuprobieren. Sonst wäre auch das gar nicht gegangen. Die Freiheit, zu günstig zu sein, muss man ja auch erstmal haben, ne?
Ich frage mich, du hast da eine Idee geboren mit einer Vision halt den besonders der Zielgruppe Mamas zu helfen, den Job zu finden, wenn man schon den Vereinbarkeitstool eingeht, eingehen muss, eingehen will, dass es dann halt für die auch mit Freude belegt ist. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Kein Job, wo man nur auf die Uhr schaut und sagt, boah, Kita los, Kita holen. Wo hast du die ersten Mamas gefunden? Also du warst ja eigentlich noch gar nicht da, quasi.
Lustigerweise habe ich direkt Instagram als meinen Kanal auserkoren. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich einen Zugang dazu. Und dann hatte ich noch so eine Plattform, die nennt sich Superprof. Da kann man irgendwie auch so Nachhilfelehrer finden und Gitarrenlehrer oder so. Und da habe ich ein Inserat geschaltet. Und komischerweise kamen darüber die ersten zwei, drei Kunden, mit denen ich so die Baby Steps machen konnte. Und dann auch einfach übers Gründernetzwerk. Also man unterschätzt manchmal, wie wertvoll das eigene Umfeld ist. Und ich war auch so ein Kandidat, und ich weiß, dass das vielen so geht. Ich wollte erstmal in meinem privaten Umfeld mit meiner Gründung nicht auffallen. Ich wollte nicht, dass das im privaten Umfeld jemand weiß, weil es könnte ja scheitern. Und ich war so bekloppt, sag ich heute, dass ich, also klar, ich habe diesen Insta-Kanal dann eröffnet und wie das so ist, man wird natürlich Bekannten direkt vorgeschlagen und dann fingen Leute an, mir zu folgen und ich fand das so peinlich, dass ich die gelöscht habe aus den Followern. Wie bescheuert, das wäre ja die erste super Interaktion gewesen. Das wären ja die ersten Die-Hard-Fans gewesen, weil man mag sich ja, die mich hätten supporten können. Aber da war mein Ego irgendwie, stand mir da im Weg. Das durften die Leute erst sehen, wenn ich merke, dass es funktioniert. Genau. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, doch, doch, so doof scheint die Idee ja nicht zu sein. Ich habe Förderpreise bekommen, ich wurde hier lokal immer weiter empfohlen. Und dann habe ich irgendwann nach und nach das Selbstbewusstsein bekommen, auch sichtbar werden zu wollen. Und wobei ich da das Gefühl habe, das ist ein Prozess, das ist kein Schalter. Ich habe immer noch das Gefühl, wir wachsen nur in dem Maße, wie wir auch bereit sind, sichtbarer zu werden. Ich merke immer wieder, dass da auch Blockaden so noch sind. Genau, und dann kamen halt immer weiter die ersten Kunden und da lief es dann auch viel wirklich über Weiterempfehlungen. Nach wie vor ist Instagram bei uns der Kanal der Wahl, worüber Kunden uns finden. Wir fangen gerade erst an mit Google wirklich. Und Frauennetzwerk, also Mama Meeting zum Beispiel. Mütternetzwerke, das ist für uns genau so diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, weil es ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig. Viele können sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Was soll Berufsprofiling sein? Wie Elternzeit, was dann? Ja, aber ist das dann was für mich? Weil mein Kind ist schon 5 oder so. Also es ist ein bisschen, man muss immer so ein bisschen erzählen, bis Leute verstehen, dass es das Richtige für sie ist. Mhm.
Erzähl doch mal, also wie läuft denn so eine Stunde ab? Oder gibt es erstmal so ein Kennenlerngespräch, wenn eine noch unsicher ist?
Also es startet immer mit einem unverbindlichen Kennenlerncafé mit mir oder Julia. Und ich haben uns irgendwann gefunden und das Ganze dann zusammen wirklich als Firma gegründet. Ich bin erstmal alleine losgelaufen mit der Idee, genau, und aber ganz in den Anfangsschuhen haben wir uns zufällig auf Insta kennengelernt. Sie hatte da während ihrer Elternzeit von ihrem zweiten Sohn so einen kleinen Mama-Blog gestartet und hat hier und da eben auch über solche Themen gesprochen und zur Vereinbarkeit und so. Sie kommt aus der Geschlechterforschung und hat vorher an der Hochschule Menschen geholfen, rauszufinden, wie geht's weiter, wenn nach den Kindern und denen auf dem Karriereweg zu helfen. Und ja, wir sind so in Kontakt gekommen und haben uns super gut verstanden. Irgendwann bekam ich mit, dass sie umzieht und deswegen ihren Job da auch aufgeben muss. Dann habe ich sie ganz blöd einfach gefragt, ob sie nicht mit rein will. Also tatsächlich hat es in dem Moment noch nicht so viel Geld abgeworfen, dass ich jetzt sagen konnte, hey, ich gönn mir mal noch einen zweiten Coach. Und dann habe ich ganz platt damals gesagt, du, wenn du willst, mach mit. Ich kann dich zwar nicht bezahlen, aber wenn wir beide feste genug in die Mühle treten, dann reicht es vielleicht für uns beide. Und so war es dann auch. Wir haben uns dann eine Weile beschnuppert und gemerkt, wir harmonieren total gut und haben dann entschlossen, wir gründen das Ganze als Firma zusammen, wirklich 50-50, komplett gleichberechtigt. Und ja, wir sind einfach zusammen ein Gehirn. Wir treffen alle Entscheidungen zusammen. Wir haben natürlich jeder so die Sachen, die er lieber mag. Ich bin mehr so der Marketingmensch, Julia ist mehr so der Mensch für Prozesse und Dokumentation und da ergänzen wir uns wirklich richtig gut. Das hat mir auch ermöglicht, überhaupt das zweite Kind als Selbstständige so entspannt zu kriegen, ehrlicherweise. Ich konnte mich ein halbes Jahr komplett rausziehen und Julia hat den Laden einfach super alleine weitergewuppt. Und ich hätte mir, glaube ich, für mich persönlich auf Dauer auch nicht vorstellen können, alleine selbstständig zu bleiben. Also ich genieße dieses Backup-Gefühl und auch diesen Austausch wahnsinnig. Das ist übrigens auch vereinbarkeitsmäßig nochmal ein Riesenhack in der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Genau, also mit einem von uns gibt es immer ein Vorgespräch, wo wir schauen, ob das für uns passt und die Interessentin schaut, ob das für sie wirklich das Richtige ist und ob das menschlich passt, weil man weiß das auch im Coaching, die Methoden machen am Ende nur ca. 5% am Erfolg. Der Rest ist alles Match zwischen dir und dem Coach, mit dem du arbeitest. Daran hängt das, ob das was bringt am Ende oder nicht. Wobei ein guter Prozess schon hilft. Genau, und dann überlegen wir, ob das passt, welcher der Coaches, wir sind ja mittlerweile mehrere im Team, geeignet ist. Und dann startet es bei uns immer mit psychologischen Testverfahren. Ich komme ja aus der Psychologie und es gibt in der Arbeits- und Organisationspsychologie ganz, ganz tolle Methoden, um schon mal so Grundvoraussetzungen zu klären. In welcher Welt fühlt sich so ein Mensch wohl? Welche Skills bringt der so mit? Und da kommt erschreckend oft raus, dass man auch wirklich völlig gegen seine eigenen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten den Karriereweg eingeschlagen hat. Und lustigerweise sagen mir die Frauen dann, wenn sie es sehen, immer, irgendwie habe ich das immer gewusst. Aber anscheinend halt nicht bewusst genug gewusst. Also es ging nicht so weit ins Bewusstsein, dass man danach auch entscheiden konnte. Oder es gab einfach Gründe wie die Eltern oder ein dummer Spruch von irgendeinem Lehrer. Die Verfügbarkeit schlicht von Studienplätzen, die einem davon abgehalten haben. Genau, und dann schauen wir über die psychologischen Tests und über diverse Coaching-Tools und vor allen Dingen ganz intensive Gespräche. Was macht diese Person eigentlich aus? Was sind die Werte? Was sind die Fähigkeiten? Was will sie machen? Wie viele Stunden will sie arbeiten? Was soll finanziell dabei rauskommen? Wir stecken wirklich ganz, ganz viele Bedingungen ab, die ein Job dann erfüllen muss, um sich quasi bei der Klientin erstmal zu bewerben. Und dann machen wir einen riesen Pool an Jobideen auf, zusammen. Die Klientin gibt Ideen rein, ich gebe Ideen rein. Wir unterhalten uns nochmal im Team, was uns da einfällt, damit wir wirklich den Arbeitsmarkt mal so abgescannt haben. Und dann gehen wir in eine kritische Überprüfung und schmeißen Optionen wieder raus, die nicht zu der Familie passen, die finanziell nicht passen, wo die Zugangsvoraussetzungen nicht passen. Und am Ende bleibt dann da ein Job übrig. Und so lange machen wir das auch. Also es gibt nicht den Fall, dass wir aufhören, weil, wissen wir jetzt auch nicht. Meistens sind es so 6, 7 Termine. Manchmal sind es aber auch 10. Und dann steht da plötzlich ein Plan. Und dann machen wir noch so die nächsten 5 Schritte. Welche Fortbildung macht Sinn? Wo fängst du an? Wann wird wie vielleicht gekündigt? Wie versucht man das intern voranzutreiben? Also wir machen dann noch einen Karriereplan für die nächsten 2, 3 Jahre. Und dann gehen die Frauen das neue Ziel an. Entweder alleine oder sie buchen dann quasi noch die zweite Hälfte, dass wir auch im Bewerbungsprozess helfen oder in den ersten Schritten der Selbstständigkeit. Mhm.
Und diesen einen, der da überbleibt, wird es ja im Markt geben. Würdest du sagen, die gibt es schon, gerade heutzutage? Ja. Oder ist manchmal schon ein bisschen Wartezeit verbunden oder Verhandlungen, spezielle? Es gibt ja auch große Konzerne.
Boah, es ist total unterschiedlich.
Die haben ja auch Möglichkeiten für das Talent, was mega perfekt für sie passt. Es gibt aber eigentlich gar nicht den passenden Job dazu, den einfach zu erschaffen. Das klingt ein bisschen nach Ponyhof, aber ich weiß, dass das geht. Wenn die Chefs wollen.
Ja, das kann ich ehrlicherweise nicht pauschal beantworten. Es gibt Jobs und Branchen, da kann man gerade tatsächlich ein bisschen Ponyhof machen, wenn man weiß, wie. Also man weiß, wen man wie ansprechen muss und wie man auch seine Forderungen anbringt. Es gibt aber auch Branchen, da ist es hart reinzukommen. Da möchte ich gar keine Zuckerwatte-Welt jetzt hier malen. Und dann braucht es auch manchmal einen langen Atem. Das hängt natürlich mit der Höhe der Ziele auch ab, die man sich so steckt. Also wenn man für sich sagt, okay, mein Gehalt muss 6-stellig sein, das nächste, dann kriegen wir das hin, wenn die Voraussetzungen da sind. Aber dann kann das durchaus sein, dass man nochmal eine Weiterbildung machen muss, dass man nicht den geraden Bewerbungsweg gehen muss, sondern übers Netzwerk geht. Und das sind einfach Prozesse, die dauern. Und dann darf sowas auch mal 3, 4, 5 Monate dauern. Das ist übrigens auch häufig, gerade wenn man sich auch, einen Quereinstieg macht, wenn man sich umorientiert, spielt natürlich häufig nochmal eine Weiterbildung auch eine Rolle, damit man also auch das nötige Know-how mitbringt. Und das ist eben auch so ein Zeitfaktor, der so unterschiedlich ist. Deswegen kann man über das Ergebnis, wann ist man im neuen Job, kann man nicht so viel sagen. Das Profiling an sich dauert meistens so 4, 5 Wochen. Aber der Bewerbungsprozess, der ist unplanbarer.
Aber das Profiling ist ja die Basis. Also es ist total wichtig. Ich glaube, alleine findet man das auch schwierig raus für sich, wenn man da so lost ist im Job oder halt Angst vor Wiedereinstieg hat. Weil man eine Reisprobe, ich mag meine Erwerbsarbeit gar nicht, die ich da leisten muss dann für das bisschen Geld. Ne? Jetzt so einfach Realität gesprochen. Dann ist dieses Profiling die Basis von allen, um halt dann etwas zu finden, was für einen passt. Und alleine da sich zu reflektieren, ist schon sehr, sehr herausfordernd.
Ja, warum kann man das nicht alleine? Natürlich können das einige alleine und es kommen auch viele zu uns, die haben schon super eigene Vorgedanken sich gemacht und sind schon ein bisschen weiter im Prozess. Es gibt auch welche, die sind noch ganz an der grünen Wiese und haben irgendwie keine Ahnung, wie es weitergeht. Das kommt häufig darauf an, wie freiwillig der Wechsel ist. Aber warum kann man das nicht alleine? Man kennt meistens ja nur seinen Job und vielleicht 4, 5 Schritte drumherum. Ja, und dann hat man noch Verwandte und Bekannte, wo man ungefähr weiß, was die machen. Und dann war es das aber. Das ist ja ein ganz kleiner und total zufälliger Ausschnitt nur vom Arbeitsmarkt. Wir beschäftigen uns ja quasi rund um die Uhr mit dem Thema und kennen mittlerweile wirklich jede Branche gefühlt. Und dann passiert es oft, dass wir Frauen dann Jobs zeigen, die noch gar nicht kannten. Wo die sagen so, boah, ja, das ist genau mein Ding. Wenn ich gewusst hätte, dass das gibt, hätte ich es damals sofort gemacht. Ne? Also da spielt einfach Wissen eine Rolle und auch, wie fange ich denn an? Weil klar, ich weiß ja nur, was ich gemacht habe. Ich kenne meinen Jobtitel. Dann geben die meisten ihre Bezeichnung irgendwie auf 3, 4 Stellenbörsen ein und gucken, was ihnen da so vorgeschlagen wird. Aber damit löse ich mich ja nicht von dem, was ich gemacht habe. Ich bleibe dann ja immer irgendwie im gleichen Teich. Und dazu kommen natürlich auch einfach so Glaubenssätze und emotionale Dinge, die mit reinspielen. Das Gefühl, ich bringe Unsicherheit in die Familie, ich bin kompliziert, ich verdiene vielleicht eine Zeit lang kein Geld, wenn ich nochmal eine größere Weiterbildung mache. Also da spielen einfach ganz, ganz viele Ängste eine Rolle. Was ist, wenn das schief geht? Versaue ich mir jetzt total den Lebenslauf? Komme ich in die Branche überhaupt rein? Geht es mit dem Quereinstieg? Also da dürfen wir auch einfach sehr viel informieren, motivieren. Und auch da spielt einfach Kommunikation in der Familie mit dem Partner eine riesige Rolle. Und das ist einfach so ein großes Thema. Job macht so viel von unserem Alltag aus, von unserer Identität, von unserem Sicherheitsgefühl. Sich so großen Themen alleine zu stellen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und dann Menschen an der Seite zu haben, die das schon x-mal durchgespielt haben, die wissen, wo sind Stolpersteine, welche Optionen gibt es, was ist eine dumme Idee, das ist einfach wertvoll.
Ich denke mal auch viele, das Thema Finanzen hast du ja auch angesprochen, dass es auch immer eine Frage des Geldes ist am Ende. Mache ich jetzt wirklich noch mal ein halbes Jahr Weiterbildung, verdiene im schlimmsten Fall nichts, kann mein Partner das auffangen? Und dann natürlich immer noch der Gedanke, wird sich das denn lohnen, diese Weiterbildung? Ne? Also da dürft ihr bestimmt mit Sicherheit auch noch viel begleiten und das sozusagen aufdröhnen, ne? Das Für und Wider.
Ja, und auch dir es aussuchen, welche Weiterbildung ist überhaupt auch was wert und welche geht auch in die richtige Richtung. Ganz, also schön ist hier ehrlich gesagt, wenn Frauen schon sowas Blödes erleben wie ich komme wieder und mein Job ist weg, ich werde gekündigt oder eben gerade nach der Corona-Zeit sind einfach auch viele Firmen in der Insolvenz gelandet während der Elternzeit. Ne? Das ist natürlich ätzend und wirft erstmal alles durcheinander, aber die Frauen sind dann ja erstmal arbeitslos. Und da muss ich sagen, das darf man dann auch mal als Chance begreifen, weil während der Arbeitslosigkeit einem sehr viel ermöglicht wird. Also die Kosten für so ein Coaching bei uns werden dann zum Beispiel übernommen, aber auch eben für Weiterbildung. Und das kann dann auch wirklich ein Sprungbrett sein, um ohne diese finanziellen Einbußen, die du gerade beschrieben hast, sich nochmal neu orientieren zu können. Also so blöd solche Erfahrungen sind, kann man da dann wirklich auch die Vorteile so ein bisschen sehen und das einfach als Chance wahrnehmen. Ja, und ansonsten ist das ein Grund, warum ich sage, beschäftigt euch nicht zu spät mit dem Thema, wie soll es weitergehen. Egal, ob es dann eine Anstellung oder eine Selbstständigkeit ist, es stehen meistens noch erstmal Weiterbildungen auf dem Zettel. Ob das jetzt fachlich ist oder die organisatorischen Sachen. Ich habe, wie gesagt, die Coaching-Ausbildung auch dann parallel gemacht zu Elternzeit und zu den ersten Schritten im Job. Startet mit den Gedanken und wenn Hilfe dazukommen soll, auch mit dem Coaching nicht zu spät, weil so eine Elternzeit sich einfach gut eignet, um schon mal eine Weiterbildung anzufangen, ohne dann zusätzlichen finanziellen Verlust eben zu haben. Genau. Und letztendlich, ob sich das lohnt oder nicht, da sind wir wieder bei dem Thema, weiß ich genug über den Arbeitsmarkt, um die Entscheidung alleine zu treffen. Also wirklich gut recherchieren, steigert die Weiterbildung denn dann auch mein Jahresgehalt? Ja, wie kann ich das argumentativ einsetzen? Wird in dem Bereich gesucht oder ist das vielleicht etwas, was demnächst durch KI oder so eher wegfällt? Also ja, wirklich dann auch Recherche vorher ernst
nehmen. Aber das ist auch ein Punkt, wo ihr unterstützt, weil manche wissen ja auch gar nicht, wo recherchiere ich oder...
Ja. Ja, unbedingt, ja.
Weiterbildung in der Elternzeit, ein super Stichwort. Ich habe es zwar auch gemacht, ich weiß aber, dass viele denken, oh krass, ey, wie soll ich das denn noch schaffen? Wie war das denn bei dir? Wie hast du das geschafft?
Ja, also ich finde das immer schwierig, sich da untereinander zu sehr zu vergleichen. Weil es gibt Menschen, denen geben solche Projekte so viel Energie, dass es dann auch einfach kein Problem ist, dafür die Nacht halb durchzuarbeiten. Und zu diesen Menschen zähle ich. Ich habe auch ja Vollzeit gearbeitet und Vollzeit studiert. Ich sage das nicht, um mich damit jetzt irgendwie zu brüsten, sondern es ist nicht gesund, sich, wenn du nicht dieser Typ Mensch bist, dem das unendlich Energie gibt, sich mit was zu beschäftigen, was dich interessiert, dann ist es, glaube ich, nicht gesund, sich da zu vergleichen. Und deswegen muss jede Frau, jeder Mensch für sich entscheiden, bin ich jemand, der abends oder am Wochenende die Energie dafür hat oder nicht? Und wenn es weiß, dass ich das nicht bin, dann würde ich mir das auch nicht unbedingt aufhalsen, weil es bringt ja auch keinem was, wenn du dann in der Elternzeit da sitzt und hast bist dann unzufrieden mit dir selber, weil eigentlich willst du das machen und kriegst es aber nicht unter. Und dann sitzt du zwar abends auf der Couch und ruhst dich aus, empfindest das aber gar nicht als Entspannung, weil du dabei ein schlechtes Gewissen hast. Ja? Also da wirklich auch mit sich selber ehrlich sein, aber auch, wenn es einfach wichtig ist, wenn es dir selber wichtig ist und du hast nicht, wie ich zum Beispiel oder du ja auch, du bist ja auch jemand, der dann jedes Zeitfenster irgendwie nutzen kann, um irgendwie noch aktiv zu werden, wenn du von dir selber weißt, das kannst du nicht, aber dein Anliegen ist wichtig, dann darfst du das auch in der Familie einfordern. Und dann ist es einfach auch die Aufgabe des Partners, auch wenn der auch einen wichtigen und stressigen Job hat Zeitfenster zu schaffen, wo du dich um deine Karriere kümmern kannst, weil irgendwann muss es auch bei dir weitergehen und du nimmst ja schon den großen Einschnitt in deiner Karriere in Kauf. Ich finde, dann ist das einfach auch die Verantwortung von beiden, dafür Zeitfenster zu schaffen.
Ist auch ein Thema wieder, wie haben wir das vorgelebt bekommen von unseren Eltern, wie sind wir da geprägt? Ja. Weil viele Mamas, auch ich habe die Entwicklung gemacht, viele Mamas erlauben sich das gar nicht, Väterbildung oder so für sich zu beanspruchen und dann gleichzeitig aber, salopp gesagt, jemand anderen dann die Zeit wegzunehmen von seiner Arbeit. Ne? Also so beschreibe ich es mal gerne, weil so ist eigentlich dann auch, dass der dann halt dann die Care-Arbeit und Fürsorgearbeit übernimmt. Dass man das für sich mal im Kopf, im Mindset so klar hat, hey, das steht mir zu, das darf ich mir erlauben, das ist schon ein Schritt.
Absolut. Ich komme auch aus genau diesen Verhältnissen. Ne? Also ich komme auch wirklich aus einer Arbeiterfamilie und ich habe auch das so vorgelebt bekommen, der Mann arbeitet und die Frau hält den Rücken frei. Und wenn sie es schafft, irgendwie aus ihrer eigenen Organisiertheit und so, dann geht sie dann bitte aber auch zusätzlich noch arbeiten. Und wo ist eigentlich egal, Hauptsache es kommt noch ein bisschen was rein. Und das ist, finde ich, ein Familienbild. Ich fand das selber damals schon nicht schön, als ich es gesehen habe, weil es auch einfach niemanden glücklich macht. Das ist nur ein, wer nimmt mich denn? Wo komme ich denn für ein paar Stunden unter? Und wo ist es irgendwie gerade nicht an der maximalen Überforderungsgrenze? Ich denke, diese Erfahrung ist ein großer Grund, warum es Mom Career heute gibt, weil ich genau das einfach so nicht über die Generationen weitertragen möchte.
Dein Hauptmarketingkanal ist Instagram, hast du gesagt, und ihr habt die Zertifizierung vom Arbeitsamt. Dann teasert auf Instagram, dass du überlegst, auch einen Podcast zu starten als weiteren Marketingkanal. Wie sieht es denn damit aus? Möchtest du uns das mitteilen? Weil ich habe ja hier Podcast-Hörerin, vielleicht schon deine ersten Momente. Vielleicht auch nicht, wenn du den Podcast gar nicht machen wirst. Oder ist das noch top secret?
Nee, es ist überhaupt nicht top secret. Und du bist ja auch der Flo, der da in meinem Ohr sitzt und mir sagt, ich sollte einen Podcast machen. Und es ist ja auch so viel schöner, mal wie jetzt hier einfach detaillierter über ein Thema sprechen zu können und nicht irgendwie alles auf 3 Slides irgendwie zu quetschen. Ich hätte super Lust drauf und ich weiß ja auch, ich bin ja treue Hörerin, ich weiß ja auch, wie gut es ist und dass das einfach langfristiger Content ist und ich habe alle Vorteile im Blick und ich habe auch richtig Bock. Aber ich muss gerade so realistisch sein, dass die Zeit dafür nicht da ist.
Ja, das ist ein Zeitthema auf jeden Fall.
Also wir sind ja schon zu zweit plus mittlerweile 6 Coaches, die für uns noch arbeiten und wir haben eine Assistentin und immer wieder kommen wir an den Punkt, dass wir von den Kapazitäten so ausgelastet sind, dass wir es nur schaffen, das Nötigste, sag ich mal, irgendwie zu machen. Und das ist auch was, was mich gerade noch so ein bisschen stört. Ich brauche in meiner Arbeit selber einfach Raum für Kreativität und die habe ich oft nicht so, wie ich die möchte. Also Insta ist da so mein, da kann ich das dann noch auslassen. Aber in meinem Kopf schwirren so viele Ideen und wir haben noch so viel vor. Ja, wir müssen uns da ein bisschen mehr Zeitfenster rausarbeiten. Die Podcast-Idee ist deswegen für mich ein bisschen vertagt auf den Herbst, weil dann unser jetzt nicht mehr Baby, unser Kleiner, in die Betreuung geht. Und dann wird mein Arbeitsalltag doch etwas strukturierter wieder, hoffe ich. Und dann hoffe ich, dass ich dafür ein Zeitfenster finde, weil ich habe jetzt schon so spannende Gäste und Themen im Kopf. Also ich glaube, vom Contentplan könnte ich schon ein Jahr füllen.
Ich würde sagen, wo finden dich die Hörerinnen und wo kann man bei dir mal so ein Kennenlerngespräch buchen?
Mom.career und von da aus geht es auch weiter auf alle Seiten eigentlich. Also wir werden gerade auch ein bisschen aktiver auf LinkedIn und ansonsten findet man alle Infos und auch alle Preise ganz transparent, das ist uns super wichtig, auf unserer Internetseite momcareer.de. Und da unter Kontakt kann man sich auch, wenn man Termine findet, ganz flexibel so einen Kennenlernkaffee mit uns buchen. Dann treffen wir uns einfach eine halbe Stunde bei Teams. Es läuft übrigens sowieso das ganze Coaching komplett online und ist dadurch auch deutschlandweit und auch in Österreich möglich. Auch der Schweiz, da hatten wir aber, glaube ich, hatten wir gar niemanden. Da findet man uns einfach. Auch mutig sein bei Insta. Wir freuen uns über Nachrichten, Fragen, Ideen jederzeit. Also wir sind da auch immer ganz viel im Austausch mit den ganzen Müttern. Keine Scheu. Und man sieht uns auch auf vielen Familienevents. Also ich lerne selber, wie viele Familienmessen und so es gibt eigentlich, was man gar nicht so weiß. Wir waren jetzt in Göttingen und jetzt in Kassel auf einem Familienevent. Da kann man uns hier und da mal live sehen. Auf der Hörcareer in München wird man uns im Oktober sehen.
Ja, Hörcareer in München im Oktober 24. Okay. Ja, in Neuss war auch mal so ein Treffen. Schade, ich habe es leider nicht geschafft. Ja. Da war ja auch eine Box. Ich hätte es echt gern gemacht. Die war ja auch bei mir Gast. Und ja, okay. Ich muss dir mal privat schreiben, was für Familienmessen du noch so besuchst. Dann vielleicht schließe ich mich da an, wenn es geht. Okay. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Da kommen ja die drei Tipps für die Hörerin.
Der erste Tipp ist, nimm das ganze berufliche Thema nicht zu persönlich. Also falls du in einer Situation bist, wo du jetzt gerade, ja, dass du auf deinen alten Job nicht zurück kannst oder nicht willst, weil du das Gefühl hast, da kommen total negative Vibes, nur weil du jetzt weg warst, Mutter geworden bist, wie auch immer. Lass das nicht zu nah an dich ran. Das passiert den Menschen ja nicht zufällig allen in dieser Phase. Es liegt nicht daran, dass du irgendwie nicht nett genug bist oder deinen Job nicht gut genug gemacht hast. Es liegt in den allermeisten Fällen einfach an den Strukturen, an, ja, das führt jetzt wieder zu weit, aber nimm es einfach nicht persönlich. Nimm es als, okay, es ist auch mir passiert, es passiert vielen anderen, ich nutze das jetzt so gut ich kann zu meinem Vorteil. Und dann auch, das führt zu Schritt zwei, Tipp 2, Arbeitslosigkeit nicht als etwas Schlimmes zu empfinden. Also wenn für dich deine Reise jetzt dahin führt, dass du ein paar Monate arbeitslos wirst, dann ist das kein Weltuntergang. Da möchte ich auch wirklich für ein Mindset-Shift immer mal wieder werben. Das ist eine Versicherung, in die zahlen wir alle unser Leben lang irgendwie ein. Und wenn du die mal nutzen musst, dann darfst du das. Und das ist kein Versagen und das ist nichts Schlimmes. Und das kann für dich riesige Chancen auch bürgen. Auch wenn man sich dann selbstständig machen will übrigens. Da gibt es ganz, ganz tolle Programme. Und für engagierte, gut ausgebildete Menschen sind die Mitarbeiter da auch wirklich eine Hilfe. Die sind in den allermeisten Fällen auch wirklich sehr nett. Und der dritte Tipp, fang mal ganz neu an zu denken. Denk mal nicht in, was kann ich von dem ausmachen, wo ich gerade stehe oder wer nimmt mich denn mit der und der Erfahrung. Fang mal ganz neu an zu denken, wer bist du, was macht dich aus, womit möchtest du deine Zeit verbringen? Und gib dir selber auch diese Bühne mal, diesen Raum, dass deine Bedürfnisse und Fähigkeiten zählen und fang an zu denken und verbiete dir auch nicht Ideen, die da aufpoppen. Schreib mal ganz wild auf, was da hochkommt, ohne direkt zu denken, aber, also Klassiker ist irgendwie immer Medizin oder so, ne? Aber das geht ja nicht, weil das ist ja ein Riesenstudium und das kann ich mir direkt irgendwie klemmen. Lass die Ideen erstmal da, lass denen erstmal Raum und denk Sachen zu Ende. Manchmal ergeben sich daraus dann ganz, ganz tolle andere Möglichkeiten, die du im ersten Moment noch gar nicht sehen kannst. Ja, das wären so meine drei kleinen Tipps.
Alicia, danke, dass du da warst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit Momcareer.
Dankeschön.